Ich wollte einfach diese Nacht überleben und endlich 10. Das war, weißt du, wenn du 10 wirst, du bist dann so 10. Das ist halt irgendwie so Next Level. Und ich konnte es, ich wollte einfach, ich wollte das überleben. Also es war sehr viel Drama in meiner Kindheit. Und ganz sicher auch, als ich mein Buch schrieb, arbeitet man ja viel auf. Du kennst das und hast ja auch Bücher geschrieben. Man wird sich plötzlich über Zusammenhänge bewusst, die einem vorher gar nicht klar waren. Und als ich dann diese Szene niederschrieb, habe ich mir eigentlich mal gedacht, naja, ich habe mich eigentlich nicht als trauriges Kind empfunden, aber wenn jetzt meine Tochter sowas denken würde in ihrer Nacht vom 9. auf das 10. Lebensjahr, da müsste schon wirklich viel falsch gelaufen sein. Und so wirst du halt einfach auch deiner Vergangenheit immer bewusster und bewusster. Also Bücher, Shoutout, jeder sollte ein Buch schreiben. Das muss gar nicht veröffentlicht werden, aber nur für sich selber. Das ist so bereinigend. Aber ja, es sind sehr, sehr große Wunden in der Kindheit entstanden, bei mir und auch bei vielen Menschen, wahrscheinlich bei jedem. Ja, ich tue mir auch immer schwer zu sagen, meine Kindheit war besonders schwer, denn ganz ehrlich, lass uns mal auf diesen Globus schauen. Ne? Also dennoch, wer bin ich, das zu sagen? Aber es war, sag ich mal, für mich war die Dimension des Schmerzes in der Kindheit mit der Gewalt und dem Alkoholismus und dann besonders auch mit der Krankheit meiner Schwester jedenfalls so schmerzhaft, dass es schon lange, lange Phasen meines Lebens dann in gewissen Momenten einfach nicht wirklich einfacher gemacht haben. Und diese Dualität des Lebens, das ist auch etwas, was sehr, sehr schön ist. Ja, Dualität des Lebens ist eigentlich wunderbar, wenn man so möchte. Ja, eins meiner Lieblingsbeispiele: Lieben und geliebt werden. Die tollste Dualität wahrscheinlich, die es gibt auf der Welt. Aber wenn du die Dualität halt als Schwester gegenüber sitzt im jungen Alter und du weißt, sie stirbt sehr, sehr früh mit großer Wahrscheinlichkeit. Und du auf der anderen Seite halt jeden Tag als gesunder Mensch zum Training gehst. Und je älter ich wurde, zeichnete sich natürlich auch ab, dass ich das Potenzial habe, diesen Sprung zum Fußballprofi zu machen. Und es hat diesen emotionalen Graben in mir immer, immer, immer tiefer werden lassen. Je erfolgreicher ich wurde, desto mehr versuchte ich, und das ist wieder das Thema, das wir gerade hatten, wann ist man wirklich bereit, sich seinen Ängsten zu, oder wann identifiziert man seine Ängste überhaupt erstmal und wann ist man dann bereit, sie auch wirklich zuzulassen. Denn wegdrücken ist ein wunderbares Ego-Tool und es klappt auch lange. Aber du kannst die Angst nur besiegen, wenn du durch sie hindurchgehst. Es ist nun mal so. Da können wir tun und machen, was wir wollen. Das ist der einzige Weg. Nur dieser bequeme Weg, ja, dieses Geld einzunehmen als Fußballer, den Fame, den Ruhm, die Statussymbole, das war insofern, auch wenn man denkt, na, du gibst zu viel auf und du musst zu viel arbeiten, ja, aber für mich war es dennoch der bequemere Weg, weil ich mich ablenken konnte von der harten Dualität des Lebens in frühen Jahren. Und subtil hat das in mir eine sehr, sehr große Verantwortung aufgebaut. Du willst eigentlich als Kind Kind sein und nicht Bruder, der verantwortlich ist für seine Schwester und für seine Mutter und für seinen Vater, wobei der uns früh verlassen hat. Aber das sind alles Dinge, die in der Reflexion, wenn du wirklich bereit bist, in die Reflexion zu gehen, und da spreche ich jeden eigentlich an, weil jeder kennt das. Wie oft schauen wir in den Spiegel und sagen, ach, komm an, heute kein Sport. Jetzt mal als einfaches Beispiel, aber da fängt es ja an. Mache ich morgen dieses oder jenes, heute esse ich mal ungesund, morgen wieder. Und, wann kommt der Punkt, und der kommt früher oder später, in diesem oder im nächsten Leben, wann kommt der Punkt und was ist der Umstand, dass du anfängst, für dein Leben Verantwortung zu übernehmen? Das ist die einzige Frage. Ja, man sieht es, ich werde emotional, aber denn wir reden viel, viel heutzutage von Money Mindset, Manifestations und Veränderung und Güte und Mitgefühl im Leben. Und jeder kennt das als Konzept. Jeder kann die Konzepte, jeder weiß, was Mitgefühl ist, zumindest in der Ratio. Aber wer lebt denn Mitgefühl wirklich? Wer lebt, wer fühlt es wirklich? Und in diese Veränderung zu kommen, das geht nur über die Verantwortung. Und der Punkt der Verantwortung, wann nehme ich Verantwortung für mein Leben, für alles das, was passiert ist, Gutes wie Schlechtes, wann kommt er und welche Grundlage hat er, das ist das Einzige, um das es geht, wenn wir um Veränderung, Manifestation und sonstige Mindset sprechen. Mhm. Hier fängt's an.
Du hast ja dadurch, dass deine Schwester eben schwer krank war, etwas erlebt, was viele nur aus dem theoretischen Konzept aus Büchern kennen, und zwar mit Sterbenden auch intime Gespräche führen zu dürfen. Und ich durfte die Vorkonzeption deines Buches schon durchlesen. Vielen Dank nochmal dafür, auch für das Vertrauen. Und da hast du geschrieben, während deine Schwester zum Beispiel den Regen als die Freude der Pflanzen wahrgenommen hat, hast du dich über das Wetter beschwert. Also als nur ein Beispiel. Das kennen wir alle von Kalendersprüchen, dass man dankbar für alles sein soll und die Perspektive ändern und sowas. Aber es ist was anderes, wenn man das von der eigenen Schwester hört. Welchen Satz von deiner Schwester holst du dir heute immer mal wieder hoch, wenn du wieder in so einer Emotion bist, wo du vielleicht in Richtung Undankbarkeit oder Oberflächlichkeit oder sowas abdriftest? Gibt es da irgendwas, was dir noch sehr präsent ist?
Es sind ihre Augen. Es gibt gar kein Wort. Kein Satz. Es gibt viele Sätze. Aber... Und das kennst du auch, das kennen auch deine Zuhörer, die wirklich tiefsten und nachhaltigsten Momente in unserem Leben für mein Dafürhalten, die treten nicht ein, wenn Menschen viel sprechen, sondern es ist wie es so oft ist im Leben, die schweren Entscheidungen und die Dinge, die einfach so Effort brauchen, das sind eigentlich so die richtigen. Und so ist es eigentlich, so ist es im Leben auch mit Worten. Worte sind gut, wir brauchen sie. Nur die Stille ist die Tiefe, die wirklich hängen bleibt. Und du kannst über die Stille hinweg Berge versetzen. Und deine Frage, es gibt tausend Sätze, aber die Zuversicht, anders. Die Ausstrahlung einer Zuversicht, einer tiefen Lebensfreude eines Menschen, der nicht eine große Chance hat, die hinterlässt Spuren. Weil sie alles vergänglich macht. Es macht alles vergänglich und du gewinnst diese Relation. Im Idealfall gewinnst du die Relation zu dem, was wir als das Leben bezeichnen und so wichtig nehmen. Mhm. Und eigentlich sagen sollten, naja, ist alles doch eh vergänglich, so, werd mal locker. Also es gibt keinen Satz, aber es gibt viele Momente und Gesten und ein Umgang mit Situationen, wo ich viel gelernt habe von ihr, aber nicht in dem Moment. Ja. Nicht in dem Moment, sondern später. Wow, gib mir eine Sekunde kurz.
Alles gut.
Es ist einfach auch, meine Schwester hat mir so viel gelernt und mitgegeben, aber subtil. Und ich war in der Phase gar nicht bereit, das wirklich aufzunehmen. Aber in der Reflexion und in der Rückschau, besonders als ich Finding Freedom geschrieben habe in den letzten 3 Jahren, so meine Reflexion des Lebens und auch über meine Partnerschaften reflektiert habe und Menschen, mit denen man einfach so den Lebensweg gegangen ist bis hierhin, stellt man einfach fest, wenn man aus dem Verstand zurück ins Herz kommt und diese Herzöffnung zulässt, also diese Verletzlichkeit auch, die uns ja im Leistungssport, ja, das ist vielleicht das, bin ich mal gespannt auf deine Meinung gleich, das wird uns ja, sag ich mal, eher weniger gelernt, ja, also Schwäche ist irgendwie so, Verletzlichkeit ist Schwäche und immer weiter und der Sieg von heute ist jetzt schon nichts mehr wert und so weiter. Ne? Das kennst du ja alles vom Tennis noch besser als ich als Einzelathlet dann. Aber aus dem Herzen heraus zu leben, bringt einfach sehr, sehr viel Reflexion mit sich. Und wenn man dann zurückschaut und die Menschen sich die Begegnungen vor Augen führt, die man in seinem Leben hatte bis hierhin und was man da alles an Lehren mitnehmen kann, ja, das ist das ist ein sehr schönes Gefühl. Mhm. Ja, auch.
Ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, beziehungsweise ein großes Dankeschön. Mein neues Buch, das High-Energy-Prinzip, ist Spiegel-Bestseller geworden. Und das macht mich sehr, sehr demütig und dankbar. Denn es zeigt, wie viele Menschen sich wirklich danach sehnen, wieder voller Energie ihr Leben, ihr Auf und Ab zu gestalten. Ohne höher, schneller, weiter, Biohacking, Zirkus oder Selbstoptimierungswahn, sondern durch ein tiefes Verständnis für unsere Biologie. Wenn du das Buch schon gelesen hast, wenn du es empfohlen hast, wenn du es vielleicht sogar verschenkt hast, dann von Herzen danke. Ich weiß, dass viele Menschen auch hier von den Podcast-Hörern genau das getan haben. Und wenn du es noch nicht hast, dann ist es vielleicht genau jetzt für dich interessant, denn ich habe in diesem Buch die 8 Strategien zusammengefasst, auf die es wirklich ankommt. Wissenschaftlich fundiert, aber vor allem realistisch für deinen Alltag in der Umsetzung, selbst wenn dieser sehr, sehr vollgepackt ist. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Vielleicht für dich oder für jemand anders, den du kennst, der schon viel zu lange auf Reserve läuft. Und jetzt zurück zur Podcast-Episode.
Auch wenn Menschen vielleicht dann den Lebensweg verlassen haben, sei es durch einen Tod oder sei es, weil sich Wege einfach trennen, schaut man ja mit einer großen Dankbarkeit und Demut zurück und nimmt aus dem Hier und Jetzt dann für die Zukunft sehr, sehr viel mit. Ja.
So, aus dem Schmerz, den du in dieser Zeit erlebt hast, sind natürlich auch bestimmte Reaktionen dann in der Folge gekommen, wo Menschen, und da nehme ich mich mit ein, da will ich mich gar nicht ausnehmen, in einer Vorverurteilung natürlich sagen, was ist mit dem Typen los? So, der ist Profi, der hat alles, wieso verhält der sich so? Man hat die einzige Quelle, die Bild-Zeitung oder wen auch immer. Du bist in einer Zeit groß geworden, wo es noch nicht so viel Social Media gab. Da waren noch die Leitmedien sozusagen die Quelle, wo man sich primär informiert hat. Aber lass uns mal die Brücke schließen von dieser Zeit, wo klar war, ja, du hast das Talent zum Profifußballer, auch wenn wenig Rückenwind aus deinem Umfeld kam, und dann an eine Stelle spulen, von dem einfach Millionen von Menschen, von Jungs träumen. Und das ist Uli Hoeneß, der, glaube ich, hier nicht vorgestellt werden muss, legt er ein Blatt Papier auf den Tisch, der wahrscheinlich steht da nicht Profivertrag drüber, aber inhaltlich ist es das. Was geht da im Gehirn eines jungen Menschen vor, wenn alle Trainingseinheiten, jede Schweißperle, jeder Verzicht, alles, was man geopfert hat über das ganze Leben bis dahin, sich in einem Erfolg, wenn man es da so nennen darf, verdichtet und kulminiert. Weißt du noch, was du gefühlt hast, ja, wie du diesen Moment erlebt hast?
Ja, weiß ich noch, weil in dem Vertrag, das wurde dann, stell dir es so vor, du bist als junger Spieler dann im Amateurbereich, merkst, okay, jetzt kannst du Fuß fassen, weil du auch im Seniorenbereich deine Leistung abrufst und du kannst dann auch bei den Profis schon mittrainieren. Und dann zeichnet sich natürlich auch das Gefühl ab, okay, das könnte klappen, da geht was. Ne? Also als der Vertrag vorgelegt wurde, war das so der Klassiker. Ne? Man hat dann als Amateurspieler, wollten sie sich sichern, dass du das auch beim Verein bleibst und dich nicht weggeschnappt wirst von anderen Vereinen. Und ich werde diese Situation, die steht auch, also die werde ich auch nie vergessen. Und ich bin mir sicher, Uli Hoeneß auch nicht, weil, also zumindest hat er es mir so damals so gesagt, weil er meinte so, also das wäre jetzt der Profivertrag und ich hatte auch gar nicht die Zahlen geprüft. Ich bin auch ohne Manager hochgegangen. Es war mein Verein. Ich bin in der Sevenecker Straße groß geworden. Also es war für mich war Fußball, vielleicht zum Verständnis für deine Community, Fußball war der Ausweg. Das war so zu Hause Chaos, Gewalt, all das. Und Fußball war so 10 Minuten mit dem Fahrrad zur Sevener Straße. Das war so, das war eigentlich nach Hause kommen. Mhm. Einfach um zu verstehen, wenn ich dann zu Uli Hoeneß hochgerufen wurde, das war so nichts Besonderes in dem Sinne, sondern weil für mich war klar mit 7, 8 Jahren, aus dieser Misere komme ich nur raus, wenn ich da oben irgendwann sitze und den Vertrag unterschreibe. Und der Prozess ging ja dann 15 Jahre oder 10. 10 Jahre in etwa, bis es dann soweit war, von dem Moment, wenn du gerade gesprochen hast. Und deshalb war es nicht der Moment, der das Heil im Himmel kam, sondern es war so ein okay, das ist jetzt einfach so der nächste Schritt, das ist in Ordnung. Mhm. Jedenfalls legte er mir den Vertrag vor und er sagte, mein Manager, wer sagt, ich brauche keinen Manager, also wir machen das Ding alleine, da war ich so 16 oder 17. Sagte, ja, also hier der Profivertrag jetzt und so weiter. Und dann sage ich, ja, okay. Und wo steht da, dass ich konstant bei den Profis trainieren kann? Und sagte, nein, das steht nirgendwo, aber das schließt der Profivertrag mit ein. Aber das hat mir dann schon nicht so ganz gefallen, weil ich weiß, wusste es von anderen Kollegen, die auch einen Profivertrag unterschrieben haben, die haben kurz bei den Profis mittrainiert und wurden dann aber wieder zu den Amateuren zurückgebracht. Mhm. So haben sie den Vertrag gesichert, den Jungen gesichert. Und okay. Da sage ich, ja, so wirklich klar ist es nicht, weil dann habe ich 2, 3 Namen genannt und die spielen jetzt wieder hier. Und dann sage ich, ja, aber bei dir wird das ja anders sein. Da sage ich, ja, dann machen wir das doch anders, dann schreiben wir doch das einfach in einem Satz rein. Ein Satz, trainiert, hat das Recht, immer bei den Profis zu trainieren. Da sagt er, naja, also das habe ich noch nie gemacht. Da sag ich, ja, das sagt doch der Vertrag ohnehin, dann passt doch nicht. Dann haben wir das wirklich gemacht und er hat mir damals gesagt, Christian, das habe ich noch nie gemacht. Ich mache das also das erste Mal, ist eh verrückt, dass du ohne Manager hier hochkommst, aber es gefällt mir. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war dann die Möglichkeit, mich irgendwie konstant in der Profimannschaft oben übers Training zu beweisen. Und dann hat es irgendwann auch geklappt, als die Chance und die Lücke da war. Willi Sagnol verletzte sich. Und dann hatte ich eben die Möglichkeit, aufgrund dessen, weil ich immer trainieren konnte bei den Profis, hat der Ottmar Hitzfeld gesagt, hey, der Dude kann auch ein bisschen was, so lass mal den mal rein, oder? Was sagt der Co-Trainer Michael Henke, kam zu mir und sagt, Christian, ist jetzt soweit, ne? Willi fällt aus, du musst jetzt reinspringen. Ich sage, ja, ist klar, let's go.
So, und da haben wir uns das erste Mal, ich will nicht sagen getroffen, weil dir war es nicht klar, ich habe es ja auch im Vorgespräch gesagt, es war Saison 2008, meine ich, ist das korrekt? So, es war die erste Saison, wo ich Dauerkarten in der Double-A in der Allianz Arena hatte und damals noch einen anderen Platz, war so Verlängerung, Eckfahne, links von mir die Südkurve und du warst quasi als rechter Außenverteidiger, Luftlinie eine ganze Saison. Ich habe jedes Heimspiel verfolgt und dich speziell, weil du der Spieler warst, der am nächsten bei mir war. Und ich bin kein Fußball-Super-Experte, aber ich kenne mich ein bisschen aus und ich meine, dass du die Saison komplett fehlerfrei gespielt hast. Also ich kann mich nicht erinnern an einen Fehler, der zu einem Tor, zu einem Gegentor geführt hat. Und das hat mich wirklich tief beeindruckt. Ich hatte mitbekommen, dass du mit der Jüngste in der Mannschaft bist. Da war Ribéry, da war Luca Toni etc. Also wirklich krasse Spieler. Aber du hast da abgeliefert, muss man schon sagen.
Ja, auch ein blindes Huhn.
Ja, das ist jetzt untertrieben. Aber nee, also richtig cool und jetzt geht's aber weiter und dann, du lebst den Traum, den viele haben und wir werden jetzt nicht alle Eskapaden nochmal im Detail durchgehen, nicht jeden Artikel besprechen, aber was natürlich, wenn man sich ein bisschen mit der Münchner Boulevardpresse, mit Sport beschäftigt, bleibt immer mehr der Eindruck hängen, der Christian Lell, der ist zwar ein super Fußballer, aber abseits des Platzes erlaubt er sich immer wieder Dinge, die eigentlich nicht Bayern-like sind, nicht Profifußballer-like sind. Und das inklusive mir versteht man aufs Erste nicht. Man fragt sich, warum verschenkt er sein Talent so sehr? Warum fokussiert er sich nicht auf seinen Beruf? Und vielleicht kannst du uns jetzt so ein bisschen auch die Connection zwischen dem, was du im ersten Teil des Gesprächs jetzt sehr offen dargestellt hast, wie sowas zusammenhängt, dass man eben Verhaltensweisen an den Tag legt, auf die man heute auch nicht unbedingt stolz ist. Wo ist die Verknüpfung?
Das war sicherlich ein Hilfeschrei.